Hallo liebe Zuschauer, hallo Gaia, hallo Yvonne, hallo Wolfgang, herzlich willkommen zum Interview.
Hallo.
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 Gaia, ich habe so richtig Lust, dich zu interviewen und sehe das jetzt, ist das jetzt ein schöner Zufall, dass man was plant und dann ist es, fühlt es sich auch wirklich stimmig an? Oder ja, steht das sowieso immer alles im Zusammenhang, also die Planung und wie es dann ist?
Ich verstehe die Frage gar nicht richtig.
Ja, also oder anders gefragt, du planst ja auch Sachen im Voraus oft, weil du musst ja deine Termine angeben auf der Webseite und so. Und jetzt erlebe ich es gerade als besonders stimmig, was vor Wochen geplant wurde, dass es jetzt auch stattfindet. Geht es dir auch so oder ist es dann grundsätzlich immer stimmig oder mal mehr oder weniger oder?
Für mich ist meistens immer alles stimmig. Und es gibt ganz selten irgendwie das Erleben, dass es nicht stimmig ist. Und ich habe letztens noch irgendwie so ein Interview gehört von jemandem, der sagt, ah, er ist immer so zerrissen und ständig hat er das Gefühl, am falschen Platz zu sein. Ist er mit seiner Familie, will er lieber Musik machen, macht er Musik mit seiner Band, will er lieber bei seiner Familie sein und so. Also der hat quasi ständig so ein Erleben, nicht am richtigen Platz zu sein oder so. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich kenne zwar Sachen, wo ich jetzt erstmal keine Lust habe. Also kenne ich schon früher von den Satsang-Reisen, so dass ich gedacht habe, ach, am liebsten würde ich hier bleiben bei meiner Liebsten. So, das ist dann so ein kurzer Moment und dann sitze ich im Auto oder fahre los, bin da, das ist alles dann kein Thema mehr. Das ist also für mich so, für mich ist immer stimmig da, wo ich bin.
Würdest du sagen, die Stimmigkeit nimmt automatisch zu, wenn die Identifikation mit dem scheinbaren Ich weniger wird oder vielleicht ganz wegfällt?
Könnte sein, dass könnte einen Zusammenhang haben, das weiß ich aber gar nicht ganz genau. Es kann auch sein, dass es zu meinem Charakter passt oder ich weiß das nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Für mich, eigentlich ist es bei mir schon immer so, dass da, wo ich bin, sozusagen, mache ich das Beste draus.
Ja, ich würde dich gerne mal was zur Heilung und Traumaheilung fragen. Du hast ja vor Jahren angefangen, dich dafür zu interessieren, beziehungsweise dann selber auch Traumatherapie und Ausbildung zu machen. War da die Motivation, dass du den Menschen, die zu dir kommen, besser helfen kannst oder besser auf sie eingehen kannst, oder war die Motivation wirklich, Sachen aus deiner eigenen Geschichte zu klären?
Beides. Es war beides da. Also, als ich meine ersten eigenen Sitzungen gemacht habe bei Traumatherapeuten, habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es Traumatisierungen gibt im Nervensystem, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte und nichts wusste. Und habe dann so erkannt, dass es da eben Verhaltensweisen gibt, die unbewusst waren und die nicht adäquat zur jetzigen Situation sozusagen waren. Und von daher habe ich das die Traumatherapie also auch für mich erstmal gemacht, um überhaupt da klarer zu werden. Und habe dann natürlich auch gesehen, dass das, was bei mir läuft, bei ganz vielen Menschen läuft, die zu mir in den Satsang kommen. Oder nicht nur zu mir, also scheint auch bei vielen anderen so zu sein. Und habe dann gemerkt, dass ich über die Tools, die ich lerne in der Ausbildung, quasi die Menschen besser lesen kann. Oder ihre Bedürfnisse auch besser lesen kann.
Du hast eben gesagt, du hast gemerkt, dass das Verhalten vielleicht nicht mehr immer in jeder Situation adäquat war. Welche Instanz kann das irgendwie entscheiden?
zum Beispiel in der Beziehung, ne? Liebesbeziehung, ist es für mich so gewesen, dass meine Partnerin, dass ich zu der das Gefühl habe, ich liebe sie und das ist wunderbar, mit ihr zusammen zu sein. Und dann gab es vielleicht eine Äußerung in einem bestimmten Ton oder sowas und mein Nervensystem ist komplett eingefroren und ich habe auf einmal gehandelt in einer Art und Weise, wo ich dachte, hey, das ist, ich verhalte mich jetzt gar nicht so, als wäre das meine Frau oder meine Partnerin oder meine Liebste, mit der ich mein Leben bis zum Ende verbringen will, sozusagen, ne? Sondern er, auf einmal hat sich ein Feindbild aufgebaut. Es schien auf einmal mein Feind zu sein, obwohl, wenn ich nachher nochmal reflektiert habe, was hat sie eigentlich gesagt, ich gemerkt habe, sie hat überhaupt nichts gesagt, dass sie mein Feind wäre, sondern mich einfach nur auf irgendwas aufmerksam gemacht. In meinem Nervensystem kam das an wie ein Angriff. Und das sind quasi, das sind so Trauma-Hinweise, ja, wenn gar kein Angriff passiert, aber sich das hier so anfühlt.
Also in so einer Sache kann man ja dann den Verstand ganz gut benutzen, ne? Wenn der so gucken kann, mit dessen Hilfe man analysieren kann, was hat jetzt zum Beispiel der andere gesagt wirklich und ist es wirklich sinnvoll, da mit einem Angriff oder mit totaler Abwehr zu reagieren?
Genau, also Verstand, den kann man ruhig benutzen. Ne? Wäre schlimm, wenn man so ein tolles Werkzeug nicht benutzen würde. Und für viele Dinge ist der Verstand gut und für manche eben nicht.
Und würdest du sagen, jetzt hat sich offensichtlich viel geändert in den letzten Jahren, zum Beispiel in den Beziehungen?
Ja, das wird schneller erkannt. Ne? Dann kann ich mich an die Ressourcen anbinden und dann ist es schon wieder, hat sich das schon wieder erledigt sozusagen. Dann kann ich wieder liebevoll, offen auf meine Partnerin zugehen und ja, ich kann mir die Pausen nehmen, die ich brauche und also Dinge, die wichtig sind in der Partnerschaft oder in der Beziehung, finde ich, ne? Dass man auch immer wieder seine eigenen, ja, Freiräume da hat. Ohne dass ich diesen Freiraum erlebe mit irgendeinem inneren Groll oder mit so einem, ach, bin ich froh, dass ich weg bin von ihr oder irgendwie sowas. Nee, ganz im Gegenteil.
Freiraum heißt auch immer so körperliche Distanz, also in einem anderen Raum sein oder in einer anderen Wohnung, einem anderen Ort sein?
Ja, einfach mal raus aus dem Kontakt. Mal raus aus dem Kontakt und häufig ist es so eher in Beziehungen, dass die Menschen so sozusagen irgendwie so eine schwierige Beziehung haben und trotzdem ständig die ganze Zeit miteinander zu tun haben und nicht in der Lage sind, einfach mal zu sagen, okay, ich brauche mal eine Pause, ich gehe mal raus, ich tue mal was für mich. Ne? Also häufig wollen wir dann, dass mein Partner was für mich tut und ich für meinen Partner, aber ich tue ihm gar nicht gut, sie tut mir nicht gut in dem Moment. Ja? Und dass man sich da einfach mal rauslösen kann. Was jetzt nicht für immer, ne? Das ist klar. Aber für Momente.
Kennst du es auch, dass es irgendwie sich eine schöne Harmonie einstellen kann, wenn man vielleicht in der gleichen Wohnung ist, aber sich nicht aufeinander bezieht dauernd, also nicht dauernd mit dem anderen spricht oder also mehr für sich ist irgendwie. Man weiß, der andere ist da und es ist ein schönes Gefühl vielleicht auch und es stellt sich so eine innerliche Harmonie ein.
Ja, genau, sowas, ne? Genau, also ich hier zum Beispiel, wir haben eine Wohnung, die ist nicht groß, ne? Wir haben, glaube ich, 64 oder so Quadratmeter, Zwei-Zimmer-Wohnung und leben hier die meiste Zeit zusammen zu zweit. Und das geht nur mit dem passenden Menschen sozusagen. Und können hier in diesem engen Raum, sage ich mal, trotzdem unseren eigenen Raum schaffen. Also wir können hier in einem Zimmer miteinander sein und wir brauchen dann manchmal, jeder macht so seinen Kram und dann treffen wir uns wieder zum Essen oder zum Spaziergang oder so.
Einen richtigen Menschen, was heißt das jetzt irgendwie energetisch oder charakterlich oder einfach wo Liebe ist, wie würdest du das richtigen Menschen beschreiben?
Die Frage habe ich jetzt auch nicht verstanden.
Ja, das Richtige, also du sagst, es muss der Richtige sein, mit dem man das machen kann.
Ach so, ja, das kann nicht gehen.
Ja, aber worauf bezieht sich das Richtige? Einfach, dass Liebe da ist oder dass es energetisch sehr stimmt oder dass die Charaktere zusammenpassen in irgendeiner Weise?
Also für mich das Merkmal ist, mich wohlzufühlen. Wenn ich mich wohlfühle, dann ist es auch stimmig. Ne? Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich ständig irgendwie verbiegen oder irgendwie sein, damit wir uns irgendwie wohlfühlen können, aber ständig muss ich irgendwas tun, was gar nicht in meinem Sinne ist, sozusagen, dann würde ich sagen, ist es nicht stimmig.
Ja, das erinnert mich daran, dass Osho gesagt hat, das äußere Zeichen für Liebe ist Zufriedenheit. Ne?
Könnte er recht gehabt haben.
Okay, jetzt wollen wir mal, lasse ich meinen Verstand mal ruhen und nutzen wir das Tool, was wir hier haben, nämlich Zoom, und dann kann jemand anders dich fragen.
Ja, gerne.
Ja, dann fange ich mal an. Und zwar habe ich im Vorfeld vor diesem Interview mal dein Interview mir angeschaut, das du mit Isaac geführt hattest. Im Februar war das. Und da hattest du eine Frage mit Consciousness, mit Bewusstsein aufgeworfen. Und du gesagt hattest, für dich ist klar, dass alles im Bewusstsein erscheint, aber eben nicht, dass alles Ausdruck von Bewusstsein ist. Kannst du das mal erläutern?
Ja, ich versuch's mal. In meiner Sicht gibt es etwas, wie soll ich mal sagen, das ist wie vor allem, bevor irgendetwas auftaucht oder erscheint. Und das macht mir den Eindruck, dass das nie wirklich gar nichts mit dem zu tun hat, was darin auftaucht, also mit der Welt oder mit, ja. Und wenn man sagen würde, die Welt ist ein Ausdruck dessen, dann würde das irgendwie etwas tun, sich ausdrücken sozusagen. So, in meine Sicht ist so, dass das nicht tut. Das ist reines eine reine Anwesenheit, komplett neutral, ohne irgendetwas zu tun, ohne Aufmerksamkeit irgendwo hinzurichten oder und ich würde sagen, dieses, was immer das ist, man kann es jetzt Bewusstsein nennen, hat gar keine Ahnung von sich selbst. Es weiß nicht mal, dass es existiert. Und wie dann diese Welt hier zusammenkommt, dass sie so ist, wie sie ist, oder wie sie zu sein scheint, weil die ist ja auch für dich anders als für mich oder für Devaseto oder Yvonne anders. Ja, es ist ja eben, da ist ja nichts Objektives letztlich. Und mir scheint sozusagen das, was vor allem ist oder das, was bleibt, das scheint das einzig Objektive zu sein. So würde ich es jetzt mal in Worte fassen. Ich weiß nicht, ob da eine Resonanz ist bei dir.
Ja, mir fällt dann Folgendes ein. Wenn wir doch sagen, alles ist eins. Also wenn wir mal davon ausgehen, wir bleiben in der Non-Dualität. Das ist natürlich auch die dualistische Sichtweise, ist klar. Dann bleiben wir mal bei der Non-Dualität. Wenn alles eins ist, wir gehen mal davon aus, dass es so ist, dann kann ja alles, was kommt und geht, kann doch auch nur eine Manifestation von dem Bewusstsein sein.
Wäre eine logische Schlussfolgerung.
Mhm. Ja, deswegen kam ich auch genau zu dem Thema, was meinst du denn eigentlich, ne, bei dem Interview?
Ja, ich sehe es aber auch nicht so. Ich würde auch nicht sagen, dass alles eins ist.
Okay. Genau, dann passt es.
Ja.
Dann passt es. Wenn man eher so eine duale Sichtweise hat, dann kann man das sagen. Dann stimmt es, ja.
Ja. Dass alles eins ist, wäre für mich eine non-duale Theorie. Mhm. Oder ein non-dualer Glaube. Weil die Erfahrung ist anders. Die Erfahrung ist, dass hier nicht alles eins ist. Die Erfahrung ist aber auch, dass das, was vor allem ist, eins mit allem ist. Es ist nicht getrennt davon. Und das, was darin auftaucht, ist nicht getrennt von dem, was bleibt. Da könnte man dann sagen, es ist alles eins. Aber die Erfahrung ist anders.
Wie ist das denn für dich, wenn du ganz praktisch in die Welt rausgehst und du gehst einkaufen und siehst Menschen auf der Straße, taucht dann bei dir das Gefühl auf, all die Leute, die du siehst, was immer da auftaucht, das bist du?
Nein.
Bei dir nicht so. Hm?
Ja. Hm? Und ja. Hm? Also mal nein, mal ja.
Ja, ja. Ja, es sind doch verschiedene Sichtweisen. Man kann das ja, also manche würden halt sagen, dass alles nur dann eins sein kann, wenn ich, wo immer ich bin, für alles das Gefühl da ist, das bin ich auch.
Ja, ich würde mal sagen, wenn ich in Selbsterforschung gehen würde, sozusagen, dann wäre das sofort meine Sichtweise. Dann sehe ich, dass alles eine Erfahrung ist in mir selbst. Das heißt, das, was du, wenn du da auftauchst als Erfahrung in mir, bist du natürlich ich. Das ist das, was in mir stattfindet.
Ja, wir können es ja dabei vielleicht mal lassen. Dann war noch eine Sache, die mir aufgefallen war, und das würde ich ganz gerne klären, und zwar einmal sagte Isaac während des Interviews, er unterscheidet zwischen Awareness und Consciousness. Und da hast du zugestimmt, aber es wurde weder von ihm noch von dir erklärt, was denn der Unterschied zwischen Gewahrsein und Bewusstsein ist. Wenn du Lust hast, könntest du das vielleicht nochmal dann erklären, so wie du es siehst?
Meine Sichtweise ist so das, was da bleibt, was ich vorhin als das, was bleibt, betitelt habe. Ne? Das, was vor allem, bevor irgendwas auftaucht, das ist, das würde ich als Awareness bezeichnen. Und dass es so ist, darüber kann man sich bewusst sein. Das würde ich als Consciousness bezeichnen. Und Consciousness sozusagen ist nur möglich im Wachzustand, also wenn das Gehirn sozusagen wach ist. Mhm. Und dieses Awareness ist sich bewusst über Consciousness. Klingelt gerade das Telefon. Sorry. Da bin ich wieder. Und Consciousness ist irgendwas, was Aktives sozusagen.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann würdest du sagen, was du jetzt als Bewusstsein bezeichnest, das wäre dann das individuelle Bewusstsein, könnte man vielleicht sagen. Andere würden ja individuelles Bewusstsein dazu sagen.
Ja, genau. Ja?
Mhm. Und dieses Gewahrsein, das könnte man ja sagen, das ist das nicht individuelle Bewusstsein.
Ja.
Oder? Das wäre nur
könnte man sagen.
Immer eine Frage der Definition.
Genau, genau. Das Gewahrsein ist sozusagen das, was immer da ist. Immer, immer, immer. Während dieses persönliche Bewusstsein oder individuelle, wie du es jetzt genannt hast, etwas ist, was mal da ist und mal nicht.
Und dieses Gewahrsein, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, kann das denn seinerseits sich seiner selbst bewusst sein oder nicht?
So wie ich sehe, nicht. Mhm. Weil sonst würde es sich selbst zu einem Objekt machen. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Könnte man das dann vielleicht, wenn man deine Sichtweise folgt, ich versuche das mal zu machen, so sagen, dass dann das Bewusstsein, von dem du sprichst, nur dann überhaupt da ist, weil eben dieses Awareness, dieses Gewahrsein da ist.
Genau, ohne Awareness kein Consciousness. Ohne Awareness keine Welt, kein Wolfgang, kein Gaia, kein Grün, kein Blau, kein Rot. So ist meine Sichtweise.
Naja, ja. Ja, dann hätte ich das auch geklärt. Das war noch eine Frage, die offen. Und dann war noch eine dritte Sache, die mir aufgefallen ist. Da hat der Isaac von Perception gesprochen. Und hat aber nicht genau definiert, das ist dann im Untergang auch nicht definiert, was ist denn überhaupt Wahrnehmung? Und vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, vielleicht besonders auch Wahrnehmung in Bezug auf die Realität. Vielleicht fällt dir da was zu ein.
Realität ist ja auch so ein Begriff, also
nehmen wir mal, Realität wäre das gleiche wie Gewahrsein, sagen wir mal.
Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren von der Frage.
Also vielleicht erstmal diese Definition von Wahrnehmen und in welchem Bezug steht Wahrnehmen zur Wirklichkeit, sagen wir es mal so.
Also zum Wahrnehmen braucht es ja irgendwie die Sinnesorgane. Und ja, diesen ganzen Organismus letztlich irgendwie braucht es wohl zum Wahrnehmen, so dass man das, was wir wahrnehmen können, auch so wahrnehmen. Und dieses, was wir wahrnehmen, ist irgendwie konditioniert. Perception. Ne? Man kann hier aus dem Fenster gucken und je nachdem, wie die Konditionierung dieses Organismus ist, ist es ein Ist das schön oder ist es nicht schön? So, dann kommt sozusagen eine Bewertung irgendwie dazu. Und das, was wahrgenommen wird, ist gefiltert durch, ja, so wie einfach dieser Organismus konditioniert ist und bewertet. So dieses Universum sozusagen, das ist wie ständige Impulse. Und diese Impulse werden aufgenommen hier wahrscheinlich vom Nervensystem oder erscheinen im Awareness, also dessen, was ich bin, da taucht das alles auf. Die Dinge werden hier wahrgenommen, interpretiert. Das geht also so super schnell. Und wie gesagt, wenn du jetzt hier direkt neben mir sitzen würdest, ja, wir hätten quasi genau denselben Input, hätten wir beide eine andere Wahrnehmung. Weil unsere Organismen oder du als Mensch, ich als Mensch verschieden konditioniert bin.
Könnte man, wenn man das so sieht, könnte man dann nicht sagen, dass die Wahrnehmung, also deine Wahrnehmung und meine Wahrnehmung, die Wirklichkeit verdeckt? Das ist also quasi Wahrnehmen an sich, macht es quasi unmöglich, die Wahrheit zu erkennen.
Wenn es über das Wahrnehmen, die Wahrheit über das Wahrnehmen sozusagen, oder über das Konditionierte, ja, dann wird es schwierig, dieses, sag mal, neutrale, ja, wie soll man sagen, zu erkennen, zu bemerken, oder mit der Aufmerksamkeit da zu bleiben oder zu ruhen.
Aber irgendwie glaubt man ja, dass da irgendwas ist. Man kann es offensichtlich nicht formulieren, so wie ich es aus deinen Worten höre. Aber irgendwas scheint da zu sein, ist da für dich ganz sicher.
Ja.
Das habe ich noch in dem Zusammenhang eine Frage. Es wird ja sehr oft von real, von verschiedenen, von real und nicht real gesprochen. Etwas ist real und nicht real oder real und Täuschung oder Illusion. Und es ist ja auch so ein Paar, was sehr unterschiedlich begriffsbar, das sehr unterschiedlich gewertet wird und gesehen wird. Und das wäre in diesem Zusammenhang nochmal die letzte Frage. Wenn wir mal davon ausgehen, real, das wäre die Wirklichkeit, die letztendliche Wirklichkeit, das Unveränderliche, und das Irreale wäre meinetwegen die Welt. Dann ist ja die Frage, inwieweit ist denn diese Welt, in der wir leben, irreal? Weil wenn ich jetzt hier durch die Straßen gehe, kommt es mir doch auch sehr real vor.
Es kommt uns alles sehr real vor, ne? Oder vieles kommt uns sehr real vor. Und vielleicht manches kommt uns nicht real vor. Vielleicht so ein Kinofilm oder so. Ne? Da würden wir sagen, ja, nee, das ist nicht real. Das ist ein Film. Und der Film, wenn man durch die Berliner Straßen geht, kommt uns real vor. Es kommt mir auch so vor, gerade, als spreche ich mit dir und du bist getrennt von mir. Wenn ich hier und jetzt das nochmal erforsche, also das heißt, ich überprüfe mal kurz die Fakten hier, ja? Was ist gerade wahr oder was ist gerade stimmig? dann weiß ich, stimmig ist, dass ich jetzt hier bin. Mal ganz außen vor, was oder wer ich bin, aber das ist so. Ja, ich bin hier, weil hier finden Wahrnehmungen statt, über die ich mir bewusst bin. Ja? So, dann kann ich gucken, was von dem, was hier ist, bin ich denn nicht? Das könnte ich so herausfinden, dass wenn das nicht hier wäre, wäre ich dann immer noch da und stelle dann fest, ja, klar, wenn das Bild da hinten nicht hängen würde, wäre ich immer noch hier. Wenn die Lampe nicht da stehen würde, wäre ich immer noch hier. Wenn der Himmel da nicht blau wäre, wäre ich immer noch hier. So, ne? Dann kann ich also, würde ich merken, okay, jetzt, ich bin alles, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, anfassen kann, ist gar nicht das, was ich bin. Und trotzdem bin ich hier. So, wenn all das für einen Moment mal ignoriert wird, kann ich auch sehen, dass die Gedanken, die ja dazu auftauchen, kommen und gehen, die bin ich ja auch nicht, weil ich bin immer noch. Die Gefühle genauso. So, wenn ich jetzt die Sinnesempfindungen, die Gefühle und Gedanken für einen Moment außer Acht lasse und schaue, was bleibt hier? Dann ruht meine Aufmerksamkeit in etwas, was ich bedingungslosen, endlosen Frieden nennen würde. Und der verändert sich nicht. Und ich merke, das ist das Einzige, was permanent ist.
Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt habe ich da folgende Frage zu. Dieser Frieden, der dann da ist, ist das dann das, was du als Gewahrsein bezeichnen würdest oder noch was anderes?
Ich liebe deine Fragen schon immer, das weißt du, ja. Wir haben schon so oft getroffen, auch im Satsang, und ich liebe deine Fragen, herrlich. Nein. Und ja. Und ich versuche es zu erklären. Wenn das, was bleibt, also ich, die Aufmerksamkeit bekomme, dann taucht eine Erfahrung auf, die ich endlosen Frieden nennen würde. Und das, was bleibt, das Gewahrsein selbst sozusagen, das kann man nicht, das ist nicht auf, das ist nicht findbar. Ja? Das ist keine Form. Das ist, aber es kann die Aufmerksamkeit kriegen. Und wenn es die Aufmerksamkeit bekommt, die Aufmerksamkeit sozusagen da ruhen kann, dann ist es wie ein endloser Frieden als Erfahrung oder endlose Stille als Erfahrung, die hier und jetzt erlebt wird. Aber das, was erlebt wird, ist nicht das, was erlebt.
Könnte man dann vielleicht das so formulieren, dass dieser tiefe Frieden dann auftaucht, den man ja erlebt, den man ja erfährt, dass das eine Manifestation dieses von dir definierten Gewahrseins ist?
Das könnte man so sagen, ja.
Aber das würde mir entsprechen. Das würde mir so entsprechen.
Ja. Ja, man könnte es so sagen. Ich frage mich nur, wie würde dieses Gewahrsein das manifestieren? Wie würde es das kreieren? Oder wie würde es das schöpfen sozusagen oder in die Schöpfung bringen? Mhm. Warum überhaupt?
Genau. Naja, das sind alles Fragen, wie ich es jedenfalls sehe, die aus der Dualität entstehen.
Ja.
Das können wir nicht wissen, das werden wir nie wissen können, weil wir ja gerade gemeinsam festgestellt haben, dass das Gewahrsein sich seiner selbst nicht bewusst ist. Dem stimme ich ja zu auch. Andere sehen das ja anders. Und dann können wir ja keinerlei Aussagen über das so definierte Gewahrsein machen. Also die Frage, warum, das ist dadurch nicht zu beantworten.
Wir können da tatsächlich nur Aussagen machen, was geschieht in meinem Erleben, wenn meine Aufmerksamkeit dahin geht oder die Aufmerksamkeit dahin geht.
Aber vielleicht können wir es dabei lassen, das fand ich schon sehr spannend und bedanke mich auch ausdrücklich dafür. Wolltest du was sagen jetzt? Oder?
Ich wollte, wenn du jetzt fertig bist.
Ich hätte noch eine Frage.
Okay.
Noch eine, und zwar zum Thema Kommunikation. Wie ist das bei einem Erwachten mit der Kommunikation? Wie läuft die ab? Wie ist es, wenn Erregung auftaucht, wenn Konfrontation erscheint? Wie läuft das ab?
Wenn du mit einem Erwachten jetzt mich meinst.
Ja, ich meine dich. Ich gehe mal davon aus, dass da was passiert ist bei dir.
Dann, also wenn du mich als Erwachten bezeichnest, dann würde ich sagen, das ist immer unterschiedlich.
Ja.
Aber aus meiner Sichtweise gibt es gar kein Erwachten. Das ist ja auch nur eine Illusion. Irgendeiner, der erwacht wäre. Da könnte ich überhaupt keine pauschale Antwort geben. Das ist mal so, mal so, mal so. Je nachdem, das hängt wieder mit den Konditionierungen zusammen und den Tageslaunen und was weiß ich, all diesem, wie das Universum gerade ist, Planeten, keine Ahnung, was da alles einen Einfluss hat. Das kommt irgendwie immer drauf an.
Ist dir vielleicht aufgefallen, dass dann manchmal, wenn es besonders heiß hergeht, dass es dann zu einer Identifikation kommt? Oder dass die spät erkannt wird? Oder vielleicht manchmal gar nicht? Oder?
Ja. Es kommt zu Identifikation. Ja. Und es wird dann aus einer begrenzten Sicht gesprochen werden. Oder gehandelt oder erlebt werden. Dann kann es sozusagen dieses Gefühl wieder geben, sich verteidigen zu müssen oder etwas reparieren zu müssen oder richten zu müssen oder klarstellen zu müssen oder zu wollen. Was vom Gewahrsein aus scheinbar lächerlich ist.
Und wenn dann gemerkt wurde, dass da so eine Identifikation vorgelegen hat, dass sie da war, ist das dann noch ein Thema oder ist es dann, wenn man gesehen hat, da war ich identifiziert, ist es dann auch vorbei?
Vorbei. Kein Thema mehr.
Ja.
Wenn das gesehen wird, das ist segensreich. Wenn es nicht gesehen wird, hat es noch eine Schwungkraft. Da kann es immer wieder eine Schwungkraft haben. Kann auch noch eine Schwungkraft haben, wenn es gesehen wird. Hängt wahrscheinlich auch wieder davon ab, wie ist das Nervensystem organisiert. Ne? Bei Manchen dauert es vielleicht länger, bei manchen geht es schneller.
So, jetzt greife ich mal als Regisseur ein. Yvonne hat eben schon ihren Ton angestellt. Ich denke,
ja, das ist, du hast auch Fragen. Okay, gerade.
Ja? Ja. Okay.
Sehr spannend gerade. Okay. Ja, Gaia, du hast erwähnt, ich glaube, ich liege da richtig, dass Isaac dein Meister ist, oder? Kann man das so sagen? Oder er war dein Lehrer? Oder?
Es gab eine Zeit, in der ich Isaac als meinen Meister gesehen habe. Auch das ist innerhalb einer Konditionierung geschehen. Und also wenn es sowas gibt wie meinen Meister, dann ist es Isaac. Aber Isaac hat mir geholfen, einfach Dinge klarer zu sehen. Isaac hat mir super Fragen gestellt. Und Isaac war nie ein Lehrer für mich, obwohl ich unheimlich viel gelernt habe. Aber er hat nie, so habe ich es jedenfalls nie erlebt, mich irgendetwas gelehrt. Er hat auf etwas hingewiesen, nämlich auf Awareness. Und dieses mein Meister, oder das ist alles geschieht, ist alles dual. Ja?
Ist eine Geschichte sozusagen, ein Meister, so Story.
Story. Und es war eine wunderbare Story. Ja? Ich habe es geliebt. Endlich war da jemand, dem ich so vertraut habe, dem, ja, wo eine Hingabe geschehen ist, die ich nie hätte erleben oder machen können. Ne? Also für mich ist es so ein Segen, dass dieser Mensch in meinem Leben aufgetaucht ist, weil etwas passiert ist, dass ich mich dem, worauf er hingewiesen hat, so hingeben konnte, dass ich nicht mein Überleben sichern musste. Ja? Sozusagen mein Überleben war auf einmal vollkommen egal.
Da kann man vielleicht dann sagen, dass das, was bleibt, eigentlich das Ende von diesem Spiel.
Ja, wenn das, was bleibt, das, was bleibt, ist aus diesem Spiel raus, sage ich mal. Oder macht bei diesem Spiel nicht mit, bewegt sich nicht mit, verändert sich nicht und ist die Basis für das Spiel. Es erlaubt diesem Spiel, dass es sich spielt. So könnte man es ausdrücken. Ja? Auch wenn die Erlaubnis keine Aktion ist oder keine Handlung oder
Und als Mensch ist es eigentlich sehr angenehm, da zu verweilen, oder?
Für manche Menschen wie mich, ja. Für manche andere Menschen scheint es ganz bedrohlich zu sein.
Weswegen?
Weil es keine Führung gibt, weil es keine Begrenzung gibt, weil es teilweise wie tot zu sein scheint. weil es auf einmal möglich sein kann, kein Gefühl mehr der eigenen Existenz zu haben, weil ein Gefühl auftauchen könnte, oh Gott, ich habe nichts mehr unter Kontrolle.
Und haben wir nichts unter Kontrolle?
Meine Sicht ist, dass alles hier ist ein Ablauf, über das es keine Kontrolle gibt.
Aber du strahlst dabei, das scheint jetzt nicht irgendwie ein Problem zu sein für dich, oder?
Ja, es ist kein Problem. Ich kann mich erinnern, anfangs war diese Idee, keine Kontrolle oder keinen eigenen oder freien Willen zu haben, war ganz schrecklich, ja? Ganz, ganz schrecklich, weil es nicht meiner Konditionierung entsprach. Meine Konditionierung war, ich habe die Fäden in der Hand, ich bin meines Glückes Schmied und so, ne, diese Dinge. Und auf einmal waren Erkenntnisse da, also, das stimmt gar nicht. Ich bin gar nicht meines Glückes Schmied. Also ich kann weder mein Glück beeinflussen, noch mein Unglück. Also, das war erstmal schrecklich. Es war auf einmal so ein Gefühl von, oh Gott, ich werde gelebt, ich bin wie so eine Marionette an so einem. Fühlte sich erstmal ganz schrecklich an, bis dann die Vorteile davon bemerkt wurden. Die Vorteile sind, ich brauche nichts zu machen, ne? Es geschieht von selbst. Ich bin nicht verantwortlich für mein Leben oder das Leben meiner Kinder oder meiner Eltern oder meiner Freunde.
Kann das Gefühl zwischendurch noch wieder auftauchen, dass doch Verantwortung da ist?
Ich übernehme Verantwortung für viele Dinge. Aber dass ich verantwortlich bin oder sein müsste oder sowas, das taucht nicht auf.
Das ist in der Grundlage verloren gegangen, oder?
Ja. Es gab nur ein Gefühl von Verantwortung. Es gab nur das Gefühl, verantwortlich zu sein oder schuld zu sein oder sowas. Ne? Aber in der direkten Forschung und Erkenntnis wird sofort gesehen, hier gibt es überhaupt keine Schuld. Keinen Schuldigen, keinen Handelnden. Es geschieht Handlung. Ne?
Und inwieweit hat Isaac dich geprägt oder da geprägt oder dahin geleitet?
Isaac hatte.
Oder passt das Wort dich auch eigentlich gar nicht? Dich dahin geleitet?
Ja, wenn du jetzt mich als Gaia bezeichnest, ne, kann man ja ruhig mal so machen.
Ja.
Weil Gaia und Isaac haben sich ja irgendwie getroffen. Ne? Gaia und Isaac haben sich getroffen in Gewahrsein, könnte man sagen. Und als Gaia Isaac getroffen hat, zum ersten Mal gab es überhaupt kein Bewusstsein über Gewahrsein, während beim Isaac war dieses Bewusstsein über Gewahrsein voll da. So, dann haben die zwei sich getroffen und dann gab es glücklicherweise, sage ich mal, Sympathie. Ja, also von meiner Seite jedenfalls, sage ich mal einfach vorsichtig, Sympathie, und mein Nervensystem konnte mit seinem irgendwie gut umgehen. Ich konnte mich einlassen. Ich konnte dann sehen, Isaac ist so ein freundlicher Mensch, der die Menschen liebt. Also auch mich sozusagen. Sogar mich. Und über das konnte ich mich drauf einlassen, zuzuhören, was der sagt. Und ich habe viel gekämpft mit dem Isaac, ja, weil mal hat er von ich gesprochen, dann hat er wieder gesagt, es gibt kein Ich und so, ne? Also wir haben das, also ich habe das auseinandergenommen, ne? Mit ihm. Und ja, dann blieb immer wieder der Blick aufs Gewahrsein übrig. Und hier, wie soll ich mal sagen, das ist immer das, was ich wollte, als ich Erleuchtung gesucht habe.
Ist das nicht die Erleuchtung?
Kann sein. So von hier aus, ne, wenn ich von hier aus Menschen begegne, dann kann ich gar nicht anders als zu lieben. Ne?
Das ist schon eine Art Trennungslosigkeit, oder? Also, vorhin sagtest du, es ist schon getrennt, also eine Art getrennt und nicht getrennt, aber an dieser Liebe ist da denn eine Trennung?
Es wird eine Trennung als Gefühl oder als Gedanke erlebt oder bemerkt und ein Stück weiter oder tiefer geforscht, bemerkt. Es ist nur ein Gefühl oder ein Gedanke. Hier ist nichts getrennt von mir. Kein, gar nichts. Selbst das, was aus meiner Konditionierung als das Schrecklichste gesehen würde, ist in mir, bin ich.
In mir, weil du der Raum für alles bist, oder ist Raum auch nicht das Richtige gesagt?
Ja, es sind alles abstrakte Begriffe, ne? Ja, und was weiß ich, es gibt diese 108 Namen oder 1800 Namen für letztendlich für das, ja, wir können es nie richtig benennen. Ne? Ist es Gott, ist es Liebe, ist es was weiß ich was.
Weil wir es auch nicht wissen können?
Weil es keine vergleichbare Erfahrung gibt. Weil es unvergleichbar ist, sozusagen. Weil es kein zweites gibt.
Und zu deinem Weg in Anführungsstrichen, also es wurde ja irgendwann etabliert, oder? Also dieses was bleibt, hattest du dann eine bestimmte Technik angewendet oder vielleicht noch Meditation oder alles fühlen, oder hat sich das einfach von alleine irgendwie eingestellt, dass das der Frieden immer da ist?
Ja, ich habe alles Mögliche versucht an Techniken. Also die Und meine Techniken waren immer, oder nicht immer, aber meistens oder häufig verwurstelt mit der Zukunft und der Vergangenheit. So meine Techniken, die ich angewendet habe, waren irgendwie zukunftsorientiert. Ich wollte irgendwo ankommen. Und das Versprechen, wo ich hätte ankommen können, das war rosig, ja. So, dann habe ich erlebt, dass Leiden oder leidvolle Erfahrungen immer mit der Vergangenheit zusammenhingen. Und immer wenn ich versuchte, über eine Technik irgendwo, also hinzukommen, merkte ich dann irgendwann mal, merkte ich, nee, das ist ja schon. Da gibt's kein Hinkommen müssen. Aber es war immer noch etwas, was sich mit der Vergangenheit beschäftigt hat und Erlebnisse sozusagen erinnert hat, wo das nicht so war. Und dann tauchte wieder irgend sowas auf wie, ja, dann taucht es, das muss immer sein, ne? Ich muss immer in diesem Gewahrsein ruhen. Ansonsten taucht es nichts. So, dann konnte ich merken, irgendwie habe ich dann also, was heißt eigentlich immer? Und das waren, ja, das war irgendwie ein Game Changer, kann man sagen. Wo ich gesehen konnte, ja, immer, da beziehe ich mich auf irgendetwas, was mal war. Und wenn ich in dem, was mal war, Erleuchtung haben will, dann habe ich keine Chance. Weil das, was mal war, ist vorbei. So, dann war so ein Erkenntnis. Also das, wonach ich mich gesehnt habe, ist jetzt hier. Es reicht. Wenn es weg ist, kann ich meine Technik wieder anwenden. Wenn es bleibt, brauche ich es nicht. Und es ist geblieben bis heute.
Ja, schön. Also ist mehr die Technik, hat sich als unbrauchbar herausgestellt.
Ja.
Dass die ganze Strecke weggefallen ist, eigentlich der ganze Weg.
Ja.
Weglos, das Sein.
Genau. Keine Anstrengung. Obwohl es Anstrengungen gibt ja im persönlichen Leben, ne, oder im individuellen Leben, klar gibt es Anstrengungen. Allein gerade sich mal zu strecken oder so.
Ja, danke. Vielleicht möchte jemand anders hören.
Gaia, dass wenn Identifikation passiert, dass du dann ganz schnell mit Selbsterforschung da wieder rauskommen kannst, wenn es irgendwie so sein soll. Hast du, glaube ich, vorhin gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, worin besteht diese Selbsterforschung?
Überprüfen, hier und jetzt, ob das Überleben von diesem Organismus hier gerade in Gefahr ist durch sichtbare oder hörbare Impulse. Und wenn ich feststellen kann, nö, hier ist alles sicher, Faktencheck. Ich bin hier. Stimmt es? Jo, stimmt. Woran merke ich das? Erfahrungen werden hier gemacht. Wahrnehmung findet statt. Und da bin ich schon wieder.
Und in dem Ich bin hier, wenn du das erfährst, was erfährst du denn da genau? Was ist denn da?
Ich erfahre all das, was ich nicht bin. Also ich bin hier, merke ich aus dem Grund, weil hier Erfahrung ist. Sehen, hören, riechen, schmecken, denken, fühlen. Dadurch, dass das bemerkt wird, weiß ich, dass ich hier bin.
Könnte das nicht erfahren werden, auch ohne dass jemand da ist?
Das, was ich bin, ist nicht jemand, sondern das ist, was ich bin. Das ist nicht jemand.
Was ist der Unterschied?
Jemand wäre etwas, was ich wahrnehmen könnte. Also ich könnte jetzt sagen, du bist jemand, ja, du bist jemand, den ich kenne aus Gomera oder aus Baden-Baden oder aus was weiß ich, wo wir uns schon überall getroffen haben. Ja? Könnte ich sagen, das ist jemand, den ich kenne, ja. Ebersetu. Dann ist jemand, den ich kenne, ist ein Erlebnis, ne? Oder eine Erfahrung. Gaia ist auch jemand, den ich kenne. Auch eine Erfahrung. Aber ich selbst, das, was den Gaia hier bemerkt, ist keine Erfahrung. Das ist, weiß nicht, was es ist.
Ja, du hast jetzt ich selbst gesagt, also hast schon das Wort benutzt, was viele dafür benutzen, nämlich das Selbst. Also, wobei das ist ja schon wieder zu viel gesagt, weil es hat, ist ja, das gibt ja scheinbar schon einen sächlichen Charakter, aber das hat es ja nicht. Ne?
Genau, das ist halt, so ist halt unsere Sprache, ne, die wir benutzen, und das ist gut, wenn man sich darüber bewusst ist, ne, dass die Sprache ist, die wir benutzen. Und
ja, gut, ich habe zwar noch ein ganz wichtiges Thema, aber das möchte ich gern ganz zum Schluss erst aufs Tapet bringen. Ja, von daher, wenn Wolfgang oder Yvonne ihr wieder Fragen habt.
Ich hätte dann noch eine Frage zur Kommunikation.
Ja, ach stimmt, das war vorhin schon mal.
Ich glaube, das wäre abgebrochen. Das würde ich ganz gerne weitermachen. Ich komme deswegen drauf, weil ich in meinem Leben jedenfalls merke, auch was sich draußen überall ereignet, dass wir Menschen gar nicht begegnen können. Es scheint nicht möglich zu sein, Menschen zu begegnen. Das mag für eine Zeit lang funktionieren, also auch in Beziehungen zwischen Partnern beispielsweise. Aber wir können, so scheint es mir jedenfalls, mit scheinbar gegenteiligen oder auch echt gegenteiligen Meinungen nicht umgehen. Was könnte man machen?
Würdest du das sagen, dass das dann kein Begegnen ist?
Ich würde das so definieren. Ich würde das so definieren.
Wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, dann ist es kein Begegnen?
Nee, das meine ich nicht. Andere Meinung schon. Nur wenn man dann konfrontativ ist und sich nicht mehr wiederfinden kann, das meine ich damit. Also wenn ich eine gegenteilige Meinung habe, ist überhaupt gar kein Problem. Ich meine nur, was wir ja im Leben oft erleben, ist, dass Konfrontation oft feindlich zu sein scheint oder wird auch de facto. Und da ist dann meine Frage, was können wir machen, damit es zwar gegenteilige Meinung geben mag, Konfrontation, aber dass die eben nicht diesen feindlichen Charakter annimmt.
Das ist so eine schöne Frage. Da können wir gar nichts machen.
Ist das nicht ein bisschen pessimistisch?
Ja, aber ich, da kommt noch, es kommt noch was.
Okay.
Was im besten Fall passieren kann, weil, schau, wir sind ja, wir können nichts machen, ne? Wenn, was hier irgendwas macht, ist quasi dieser Ablauf, ne? Das sieht so aus, der macht irgendwas, ne? Der Körper macht irgendwas. Oder der Mensch, oder die Natur, oder was. Wenn ich sehen kann, wenn ich genau das sehen kann und das weiß, dann weiß ich, dass mein Kontrahent oder der eine andere Meinung hat, gar nicht anders kann, als diese andere Meinung zu haben. Genauso wie ich als Gaia nicht anders kann, diese Meinung zu haben oder diese Haltung oder diese Einstellung. Wir suchen uns das nicht aus. In dem Moment, in dem das klar gesehen wird, ist das nicht mehr da. Diese Feindseligkeit oder sowas. Dann ist es irgendwie, es geschieht in dieser Liebe und trotzdem, wenn mir jemand einen Messingring als Goldring verkaufen will, sage ich, nee, nehme ich nicht. Das ist, deswegen lehne ich denjenigen nicht ab. Einfach nur, ich nehme es nicht.
Ja, ich würde sagen, es ist dann eine aufgewachte Sichtweise. Jetzt ist es ja wohl so, dass realistisch gesprochen von den 8 Milliarden Menschen nicht 8 Milliarden aufwachen werden. Also kann ich denen zwar sagen, komm, mach und werd ein Aufwacher auf. Das ist da relativ unwahrscheinlich. Könnte man nicht noch praktischere, pragmatische Hinweise geben?
Also, um
auch. Ich finde es ein bisschen unfair, das, was du sagst, stimme ich hundertprozentig zu, das ist auch so. Aber es ist nicht wirklich tauglich für unser Leben, meine ich, weil ja die Wahrscheinlichkeit, dass so viele Menschen aufwachen, die dann diese Sichtweise haben können. So viele Menschen wird es in der kurzen Zeit nicht geben. Denen hilft das dann nicht viel. Oder?
Da bin ich mir nicht sicher, ob das denen nicht hilft. Ich erlebe ja oft Menschen, die zu mir kommen und auch zum Beispiel etwas gegen meine Sichtweise haben und trotzdem spüren sie irgendetwas, wenn sie mit mir zusammenkommen. Und es könnte sein, dass sie diese Liebe spüren, die ich habe, wenn ich sehe, wenn ich klar sehe, sage ich mal so einfach. Also wenn ich aufgewacht bin in deinen Worten jetzt.
Naja.
So, und um aufzuwachen, muss ich ja irgendwie erstmal erkennen, dass ich schlafe. Und da wollen viele im Schlaf nicht gestört werden.
Ja, so kann man das natürlich sagen. Aber du weißt ja genauso wie ich, dass von 100% vielleicht 5% aufwachen oder noch weniger.
Also, oh ja, das wäre schon eine hohe Quote. Ne?
Das wäre schon eine hohe Quote, siehst du. Also insofern bin ich mir nicht oft, ich weiß ja, dass das oft so gesagt wird, aber ich weiß nicht, ob da in dieser Hinsicht so ein therapeutischer Ansatz besser wäre, in der Hinsicht.
Das weiß also
das praktische Leben der Menschen. Wenn ich doch als Lehrer weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass von denen, die jetzt da sitzen, vielleicht einer aufwacht, dann macht es doch Sinn zu sagen, nee, vielleicht kann ich denen auch was mitgeben fürs tägliche Leben.
Ja, auch. Genau. Wenn es das Interesse gibt, mache ich das gerne. Mhm. Ich bin nur gar kein Lehrer. Ne? Also das... ich bin eher ein Friedensforscher, wenn man es so sagen könnte. Wenn man sich überhaupt in irgendeine Rolle rein oder sich eine Rolle geben will oder eine Benennung, was ich bin. Oder, ne? So würde ich eher sagen, ich bin ein Friedensforscher. Und wenn es dann Interesse gibt, dann können wir zusammen schauen. Und jemanden, der nicht interessiert ist an Frieden, den kann ich dann da lassen. Und in meinem normalen Leben sozusagen lebe ich das mit meinen Mitbewohnern, Nachbarn und so weiter und so fort. Oder mit meinen Paketboten von Amazon oder so. Und wenn, ja, es muss dieses Interesse da sein, ne? Dieses Interesse aufzuwachen. Und das ist oft mit viel Schmerz verbunden, ne? Mit Angst. Weil man muss irgendwie ein bisschen tiefer schauen. Und da möchten viele Leute einfach gar nicht hinschauen, weil es so eine Angst macht. Weil es so schrecklich ist teilweise, was dann entdeckt wird. Und da muss ich respektieren, dass für manche Leute die Angst so groß ist, dass es nicht diesen Wunsch des Aufwachens gibt. Und wenn jemand das Interesse hat, dann gebe ich alles, was ich geben kann, um diesem einen Menschen zu helfen.
Ja, das stimmt. Was du gerade gesagt hast, das kann ich unterstreichen. Noch eine Frage, die mir jetzt gerade so einfällt. Gehen wir mal davon aus, dass die Lehrer oder die Wahrheit gefunden haben, dass die von Liebe geprägt sind. Wie erklärt es, was du ja gerade auch betont nochmal, wie erklärt es sich dann, dass es doch immer wieder zwischen Lehrern auf dieser Welt Konfrontation gibt? Wie erklärt sich das, ne? Wenn doch gerade die Protagonisten, nämlich die Lehrer und Meister, doch gerade Liebe sind, dass dann zwischen denen oft so wahrscheinlich Missgunst auftaucht, vielleicht auch Neid. Wie erklärst du das? Was fällt dir dazu ein, wenn du dazu was sagen möchtest überhaupt?
Hm. Ja. Also wenn man Lehrer ist, ne, und es gibt ja durchaus in der Satsang-Szene ganz viele, die Lehrer sind und auch sagen, ich bin Lehrer, ich bin Satsang-Lehrer oder ich bin spiritueller Lehrer oder ich bin spiritueller Meister oder ein erwachter Meister, gibt es ja ganz viele, die das sagen und sich so sehen. Und wenn man ein Lehrer ist, dann lehrt man ja auch irgendetwas. Und lehrt das, weil man glaubt, das ist das Nonplusultra sozusagen. Und wenn dieses Nonplusultra in irgendeiner Form hinterfragt wird, dann kann das schnell passieren, ne? Dass man in eine Verteidigungshaltung kommt und dann dieses ganze Zeug auftaucht. Neid, Missgunst, bla bla bla, all das. Was Menschen einfach in sich tragen, haben können, ja, wir können neidisch sein, können gierig sein, wir können all diese Todsünden, wie man so schön sagt, erleben. Ich treffe mich immer gerne mit Lehrern und schaue gerne gemeinsam hin. Und wenn ich aber auch merke, dass es dann da bei einem bestimmten Punkt keine Bereitschaft mehr gibt, noch zu schauen, dann ist irgendwie, dann ist es uninteressant auf einmal.
Denn es müsste ja eigentlich gerade für Lehrer eine Riesenfreude sein, sich genau darüber zu unterhalten, gerade wenn es da ans vermeintlich Eingemachte geht. Müsste doch eine
Ja.
große Freude sein.
Es sei denn, man muss an einer Rolle festhalten. Und wenn man an der Rolle festhalten muss, weil es einfach so ist in der Konditionierung, dann kann es ganz schnell passieren, dass ja, man sich wieder attackiert fühlt oder man sich rechtfertigen soll oder muss oder sich auf einmal in so eine Rolle gesetzt fühlt, wo man abgewertet wird oder aufgewertet, ach, egal.
Sie widerspricht ja auch so ein bisschen jedenfalls der landläufigen Auffassung darüber, was Aufwachen bedeutet. Denn wenn man so als Sucher sieht, aha, da ist jemand aufwacht, dann denkt man automatisch, da sind gewisse Dinge abgefallen, wie beispielsweise, da ist nicht mehr dieser Neid ist nicht mehr da und Rachegefühl, das gibt's alles nicht mehr. Aber das scheint ja bei dem einen vielleicht der Fall zu sein, bei der anderen nicht. Jedenfalls kann man das nicht generell offensichtlich sagen. Würdest du dann recht geben, Cain Wilber, der sagt, man muss auf drei verschiedenen Ebenen arbeiten? Also nicht, das Aufwachen reicht beileibe nicht aus, sondern viele müssen zum Beispiel auch arbeiten auf der therapeutischen Ebene, andere auf der moralischen Ebene. Und erst wenn die drei Säulen, von denen er ja spricht, wenn die sozusagen gleich entwickelt sind, dann erst kann man von einem befreiten Menschen reden.
Keine Ahnung, ich kenne Cain Wilber gar nicht. Also ich habe zwar von ihm gehört, habe auch schon ein Buch von ihm in der Hand gehabt und habe es irgendwann in die Ecke gestellt, weil ich es nicht verstanden habe.
Ja. Ne, der sagt also ganz grundlegend, er sagt eben zum Beispiel, dass wenn ein Mensch aufgewacht ist, heißt das nicht automatisch, dass er auch moralisch weiterentwickelt ist oder entwickelt ist, sondern dass da noch viel gemacht werden muss, dass da traumatische Dinge noch aufgearbeitet werden muss und das muss eben alles gleich, muss alles entwickelt werden.
Wenn man das als ein Ziel sieht, ja, dann muss das wahrscheinlich gemacht werden. Denke ich mal. Ja, aber
Naja, ist auch nicht so wichtig. Fiel mir gerade noch so ein.
ja, also ich meine, ich weiß, Cain Wilber steht hoch im Kurs, ne? Und Cain Wilber ist geschätzt von ganz vielen Kollegen, sage ich jetzt mal. Und Aufgrund dessen habe ich mir auch mal seine Sichtweise versucht reinzuziehen. Und mir ist es viel zu intellektuell irgendwie, viel zu vergeistigt. Das mochte ich mit dem Isaac immer so gerne, weil das war einfach nur Begegnung. Begegnung und Erforschung. Jetzt. Das hier. Da war kein, ich muss der beste Mensch werden oder ich muss der Geläuterte oder der, was weiß ich, wer werden, der dann irgendwann, was weiß ich, wofür, ne? Ist alles irgendwie für die Zukunft. Wenn ich hier den Menschen zeigen kann, wenn ich das zeigen kann, was mir so ein wunderbares Erleben immer wieder beschert, dann finde ich, ist das Beste, was passieren kann, wenn das resoniert und auf der anderen Seite eine Erkenntnis bringt. Ich glaube nicht an den perfekten Menschen oder an den total geläuterten, total erleuchteten Menschen. Und es kann sein, dass es diese Menschen gibt. Und ich bin auch schon mal einem begegnet, wo ich das Gefühl hatte, wow, vollkommen geläutert war der, schien der mir. Ne? Aber ob es jetzt ein Ziel sein sollte, auch so zu werden, durch irgendwelche Methoden und Techniken, die mir das aber nicht versprechen können, dass es in diesem Leben passiert, die sehe ich eben nicht so.
Wenn das so in der Art bespricht, wie wir es gerade machen, könnte das sein, dass wir alle das Aufwachen und die Erleuchtung in der Tendenz jedenfalls überbewerten? Also in der Hinsicht darauf, wenn wir sagen, dass dann kein perfekter Mensch entsteht.
Ja.
Denn dadurch, dass wir das alles so sagen, Leute so hoch bewerten, ist auch, schwingt immer oft auch mit, das ist dann der perfekte Mensch. Aber das ist ja nicht so, wie wir feststellen. Genau. Kann das damit zusammenhängen?
Ja, genau. Genau. Ich kenne einige Menschen, die so klar so klar wissen, wer sie sind und auch wunderbar darauf hinweisen können und von da aus Menschen begegnen können und trotzdem haben sie traumatisierte Nervensysteme, die dann einfach sich verteidigen müssen oder in einem Kampfmodus sind oder sowas und teilweise beleidigend sein können gegenüber den Menschen. Und trotzdem ganz klar aufgewacht sind, wenn man so sagen will. Und ja, ich weiß zum Beispiel, ich hatte viele Gespräche mit Werner Ablass, der immer gesagt hat, man, Gaia, wenn ich nur deine Geduld hätte und deine Liebe für die Menschen, ne, das wäre mir so hilfreich, aber bei mir ist es so. Und er hat auch die Liebe für die Menschen, ja, aber bei ihm war es manchmal schon, oder bei auch bei Karl Renz oder so, ne, der auch das hat. Ja? Aber du weißt, was ich meine. Ja? Der, ja.
Ja. Ich möchte auch noch was sagen zum Thema verschiedene Lehrer und Meister zusammen, weil da habe ich ja sehr viel Erfahrung mit. Also ich kann schon sagen, dass es eben auch sehr viele harmonische Begegnungen da gibt, ne? Sei es jetzt bei gemeinsamen Interviews oder bei Podiumsdiskussionen oder eine Zeit lang haben wir ja Multi-Satsangs angeboten bei Festivals, dass da auch, und dann auch im Privaten, wenn ich dabei war, wenn sich Lehrer privat getroffen haben, dass da auch sehr viel Liebe mitschwingt und Freundschaft untereinander. Also das will ich jetzt mal betonen. Und das ist einfach, wie die Resonanzen auch fallen, ne? Also alles zu dem, was ihr gesagt habt, kann ich auch sagen. Aber eben, wie es mit jedem Menschen ist, hat man Resonanz oder mehr oder weniger Resonanz, ne? Und das ist eben bei allen so, auch bei denen, die in Lehrerrolle sind.
Ja, das stimmt. Ich war ja auch schon bei ein paar von den Gatherings dabei und klar, das hat unheimlich viele schöne Begegnungen gehabt, klar.
Okay, vielleicht hat Yvonne noch Fragen?
Ja, da würde mich interessieren, also wenn da jetzt was getriggert ist, irgendwie Trauma oder sowas, und man hat aber keinen Therapeuten, also oder auch keine SE-Erfahrung, was würdest du denn da sagen, was man dann machen kann, selber, also so ein kurzes Rezept sozusagen. Interessiert mich jetzt gerade auch in so Diskussionsrunden oder so. Oder ist das total individuell, was jeder für sich da machen kann?
Also, wenn man mal Trauma kurz definiert, ne? Trauma ist ja quasi ein Erlebnis gewesen, in dem du dich bedroht gefühlt hast und dieser Bedrohung nicht entkommen konntest. Ne? So, und aber du überlebt hast. Ne? Das heißt, es gab dann Überlebensmechanismen, die dir dann auch geholfen haben, dass diese Bedrohung zu überleben. Und aber die Bedrohung oder die Gefahr wurde nicht irgendwie, es kam nicht irgendwie zu einem erfolgreichen Abschluss sozusagen. Also angenommen, jetzt mal, du bist attackiert worden von einem Bären und konntest ihn nicht erschießen sozusagen. Dann wäre es abgeschlossen gewesen und du hättest dieses Erfolgserlebnis gehabt. Ja, ich habe es geschafft, super, bin der Gefahr entgangen und so. Ne? Mal ein ganz plattes Beispiel. So häufig sind wir irgendwie aus diesen lebensbedrohlichen Situationen rausgekommen, ohne dass wir den Kampf abschließen konnten oder die Flucht abschließen konnten. Und das ist, diese Information ist gespeichert hier. Ne? So, und jetzt kommt irgendein Impuls aus dem Universum und lässt dieses Trauma wieder aufleben, sozusagen. Auf einmal bin ich bedroht. Ich fühle mich bedroht. So, und wenn da, und wenn hier jetzt die Bewusstheit fehlt, dann
geht's los.
Genau, gehen die Überlebensstrategien, Taktiken los. So. In dem Moment, in dem das bemerkt wird, könnte man sagen, okay, stopp einen Moment, ich schaue mich mal um. Ich nehme also Orientierung auf und schaue mal, ob das stimmt, ob ich hier gerade bedroht bin. Es fühlt sich so an überall. Ja? Ich schaue mal, ob es stimmt. So, dann kann man vielleicht meistens schon mal kurz durchatmen, weil man merkt, nee, ist nicht. Dann sehe ich vielleicht sogar schon wieder Dinge, die mir gut gefallen. Und das Nervensystem beruhigt sich. Und dann kann vielleicht realisiert werden, ah, es war nur eine Erinnerung an ein schlimmes Erlebnis oder viele schlimme Erlebnisse, aber die sind vorbei. Und dann kann vielleicht das Nervensystem wieder entspannen. Je nachdem, wie tief sitzend diese Traumatisierungen sind. Und wie früh diese Traumatisierungen stattgefunden haben.
Sehe ich das richtig, dass dann auch eine alte Energie festsitzt im System? Also eigentlich zu viel Energie wahrscheinlich auch, oder? Wenn der Kampf nicht zu Ende geführt werden konnte, dann muss das ja irgendwo noch sein, oder?
Genau. Das verbraucht unheimlich viel Energie. Es ist so ähnlich wie wenn du ein Auto fährst und Gas und Bremse gleichzeitig drückst. Das braucht unheimlich viel Energie. Du kommst zwar mit dem Auto vorwärts, ne? Aber der Verschleiß ist groß und
dann ist es wahrscheinlich auch nicht wirklich möglich, das alleine zu lösen, oder?
Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich brauchen wir dann einfach einen erfahrenen Therapeuten oder sowas, der uns spiegeln kann, der selbst durch diese Dinge durchgegangen ist und für sich etwas gefunden hat, um da stabil zu sein oder wieder stabil zu werden oder das halten zu können. Und das ist dann hilfreich, wenn man so jemanden hat, mit dem man das gemeinsam erforschen kann.
Und ich glaube, du bietest auch Traumaheilung an, ne? Also geht das auch übers Internet oder muss man dich da wirklich treffen?
Das geht auch übers Internet. Und es gibt natürlich ein paar Dinge, die übers Internet nicht so gut gehen, wo man mal eine Hand reichen könnte oder so, ja? Oder mal eine Berührung ausführen könnte, aber da kann man dann den Klienten sozusagen anleiten, diese Berührung mal selber zu machen und zu spüren, was das gerade macht. Und ja, ich biete solche Sitzungen übers Internet auch an.
Und auch regelmäßig Satsang, Moment, ne, übers Internet?
Ja, regelmäßig. Meistens samstags und sonntags sind Online-Satsangs. Und in einer ganz guten Zeit, so nach dem Frühstück 10.30 Uhr bis zum Mittagessen 13.30 Uhr.
Und ich war ja auch schon mal dabei und da fließt noch so ein bisschen Traumaheilung auch mit ein, ne, manchmal.
Ja, das kommt immer darauf an, welches Anliegen gerade da ist. Ne? Also ich mache jetzt keine Lectures über non-duales Bewusstsein. Obwohl das non-duale Bewusstsein oder Awareness sozusagen die Basis immer ist von jedem Satsang. Aber es kommt auch immer darauf an, welches Anliegen ist jetzt gerade da bei demjenigen, der mit mir spricht. Und manchmal kommt dann Traumaarbeit mit rein. Und manchmal geht es um nur die Aufmerksamkeit wieder zum Awareness zu bringen.
Gut, ja, vielen Dank.
Und bei Traumaheilung ist es dann, also bringt da eine Session was? Oder ich stelle mir vor, ist es nicht besser, dann eine Begleitung, die vielleicht über Wochen oder Monate geht, regelmäßig?
Ja, das kommt ganz drauf an. Ne? Das kommt ganz drauf an, wie dann die Lebensumstände und das Erleben des Klienten ist. Ne? Bei manchen ist es klar, es ist so, dass es nötig ist, sich wöchentlich zu treffen. Und das ist bei vielen so, die erstmal mit mir anfangen, dass ich mal vorschlage, jede Woche eine Sitzung zu machen. Und dann zu gucken, wann tritt eine Resilienz auf, wann ist eine Kapazität da, mit den Triggern besser umzugehen. Und dann kann man mal sagen, okay, jetzt machen wir mal in 2 Wochen den nächsten Termin, dann in 3. Und dann gibt es Leute, die machen jetzt irgendwie so einen Termin einmal im Vierteljahr mit mir. Ne? Also kann man so pauschal nicht sagen. Und wenn ich merke, es gibt auch Menschen, denen kann ich dann online das nicht wirklich vergeben, was sie brauchen, dann würde ich empfehlen, such dir jemanden in deiner Nähe, wo du, der auch immer zur Verfügung steht, der eine Praxis hat und so weiter und so fort, wo man die Termine machen kann, einmal die Woche, ne? Und wo dann auch jemand, der sehr geschult ist, sozusagen da hilfreich sein kann.
Okay. Ja, ich meine, wenn jetzt sonst keiner meine Frage hat, dann komme ich zu meiner finalen Frage.
Fände ich gut.
Fändest du gut, okay. Ja, also ich sehe so im allgemeinen Bewusstsein, dass anscheinend da ein großes Fußballturnier geplant ist. Und ich weiß nicht, ob das für dich noch irgendeine Relevanz hat. Früher weiß ich, dass du da berichtet hast, dann relativ viel Fußball geguckt hast und so. Wie ist es diesmal?
Ja, es gibt, glaube ich, die Europameisterschaft bald, ne? Und auch da freue ich mich schon drauf, ja. Und denke auch, dass ich einige Spiele schauen werde.
Fieberst du dann mit, wenn du schaust?
Wie bitte?
Fieberst du mit, wenn du schaust?
Ja, meistens schon. Also das, wenn ich mitfieber, das sind dann die schönen Spiele oder die schönen Erlebnisse sozusagen. Und da, wo ich nicht so mitfieber, das sind dann die, ja, das ist so wie so in so einem, wenn man ins Kino geht und weiß, okay, das ist ein Film, dann kann man gar nicht mehr richtig mitfiebern. Und so ähnlich ist es beim Fußballspiel auch.
Und die Sympathien, sind die irgendwie festgelegt nach Nationen oder kann das auch ganz schnell wechseln?
Beides, ja, es ist je nachdem. Also ich mag es schon gerne, wenn die Deutschen gewinnen, weil ich mich auch dann als Deutscher erlebe und da einfach einen Bezug habe zu den Leuten, die da spielen und so. Und dann wünsche ich mir, dass die gewinnen.
Hast du irgendeine Idee oder ist das überhaupt nicht sinnvoll, wenn man jetzt schon sich sowas anguckt? Kann man das irgendwie, ich sage jetzt mal, im spirituellen Anführungsstrichen nutzen für sich, indem man sich versucht dabei nicht zu identifizieren oder irgendwas oder zu fragen, wer schaut das jetzt oder ist es besser, dann einfach nur das laufen zu lassen und zu genießen?
Das weiß ich nie, was besser ist. Ne? Ich würde das nicht machen. Also ich würde es höchstens dann machen, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich beim Fußballschauen anfange zu leiden. Und wenn ich feststellen würde, ich jetzt leiden. Und ich leide jetzt nicht, wenn Deutschland verliert. Es ist nur so, oder wenn irgendeine andere Mannschaft verliert, leide ich jetzt nicht. Aber wenn das auftauchen würde, dass ich leide, dann würde ich auch in die Selbsterforschung gehen.
Ja, und sonst gibt es ja auch immer und überall einen Knopf für auszustellen.
Genau. Also beim Fernsehen schon.
Ja. Okay. Ja, wenn noch jemand irgendwie oder du, Gaia, noch Abschlussworte haben, hast gerne, sonst können wir das Interview auch gerne beenden.
Also hoffen wir mal, dass Deutschland Europameister wird. Aber die Hoffnung ist nicht so groß, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt durchaus bessere Teams, aber mit dem richtigen Glück kann es dann klappen. Und Ja, ich wünsche jedem von Herzen, zu erkennen, dass es nichts zu verbessern gibt. Und ja, früher hat man gesagt, alles ist gut, was ich jetzt so nicht sagen würde, aber ich würde sagen, hier ist kein Fehler. Und die Erkenntnis wünsche ich jedem.
Okay, unser Interview war auch kein Fehler, finde ich.
Ja, also mir macht es Spaß. Und
ja.
Wenn ich nicht gleich einen Termin hätte, könnten wir auch noch gerne hier weitermachen.
Ja. Nee, wir wollen dir schon deinen Termin lassen. Vielleicht ist er ja mit deiner Partnerin oder so.
Meine Partnerin, die ist gerade für ein inneres Retreat ins Sauerland gefahren gestern. Und ich habe morgen Geburtstag, morgen fahre ich zu ihr, treffen wir uns da, verbringen einen schönen Tag gemeinsam, vielleicht auch noch eine Nacht gemeinsam. Und ja, also den Termin habe ich mit einer Autowerkstatt.
Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview euch allen, dem Leben.
Ja.
Ja.
Danke auch.